Ja, wir haben heute 1. Korinther 14 dran. 1. Korinther 14, Abvers 26. Das ist ja so ein besonderer Text, dieser Text im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, weil er sich mit manchen Dingen beschäftigt, die uns heute etwas fremd sind oder vielen von uns fremd sind. Da wird zum einen eben auch von der Prophetie gesprochen, und zum anderen wird von einer Zungenrede gesprochen, und dann wird auch noch davon gesprochen, dass die Frau schweige in der Gemeinde. Also ich hoffe, ich mache mich nicht bei der letzten Predigt hier noch unbeliebt. Wir wollen mal sehen, wie das sich gestaltet. Aber hören wir einfach mal auf den Text. Ich lese ihn mal vor. 1. Korinther 14, ab 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so habt ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist alleine zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Soweit dieser Text. Jetzt seid ihr gespannt, was jetzt kommt. Also, es ist in der Tat ein Text, der für uns heute oft nicht so ganz einfach einzuordnen ist, weil er eben über Geistesgaben spricht, die wir meistens nicht mehr so kennen, wie Prophetie und Zungenrede. Ich möchte einfach nochmal einsteigen mit 1. Korinther 12. Da werden nämlich ganz andere Gaben noch genannt. Da habt ihr ja auch schon drüber nachgedacht, hier in der Gemeinde. Da gibt es Leute, die haben die Gabe der Weisheit, es gibt Leute, die haben die Gabe der Erkenntnis, es gibt Leute, so schreibt Paulus, die haben die Gabe, Wunder zu tun oder auch gesund zu machen. Es gibt Leute, die haben die prophetische Rede, es gibt Leute, die haben eben die sogenannte Zungenrede, von der wir gerade hörten, oder eben auch als Gabe die Gabe der Auslegung der Zungen. Und wenn wir dann weiterschauen in den Römerbrief rein, wir haben nämlich insgesamt drei Abteilungen, wenn man so will, in der Bibel, wo von den Gaben so konzentriert gesprochen wird, wo sie aufgezählt werden. Einmal im Römerbrief, Kapitel 12, dann eben wie hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und dann eben nochmal im Epheserbrief, Kapitel 4. Da könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen nachlesen. Und wenn ihr das so vergleicht, stellt ihr zum Beispiel fest, dass Paulus nicht immer dieselben Gaben nennt, sondern dass er eben auch unterschiedliche Gaben nennt. Zum Beispiel fällt auf, im Römerbrief wird von der Gabe der Leitung und von der Gabe der Barmherzigkeit noch gesprochen. Im Römerbrief und im Epheserbrief zum Beispiel wird überhaupt nicht von der Zungenrede gesprochen, nur im 1. Korintherbrief. Also sind hier auch Unterschiede zu erkennen und man fragt sich eben dann auch, gut, war eben vielleicht nicht jede Gabe in jeder Gemeinde eben auch immer gegenwärtig. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Vers 26. Der hat sogar einen extra Punkt. Durch den Einsatz der vielen Gaben zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Das ist der erste Gedanke. Wir sind also noch nicht beim Prophezeien, beim Zungenreden, sondern grundsätzlich das Erkennen, die vielen Gaben sind in der Gemeinde gegeben, unterschiedlichen Leuten, damit die Gemeinde miteinander eben erbaut wird. Hier heißt es, ich habe hier immer wieder auch die neue Genfer Übersetzung, was ergibt sich aus allem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen, also wie heute Gottesdienst. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat, oder ein Gebet in einer von Gott gegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in unverständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Also die Gaben, die wir bekommen haben von Gott, sind nicht dazu da, dass wir sie einfach so für uns nehmen, sagen, ich finde das ja gut, wenn ich vieles aus der Bibel erkenne, Pech, wenn die anderen das nicht so können, sondern ich soll meine Gaben, die ich habe, eben auch in die Gemeinde einbringen. Aber eben auch die Gabe der Barmherzigkeit und die Gabe der Leitung und was es sonst alles für Gaben gibt, wie gesagt, Römerbrief 12, 1. Korinther 12, Epheser 4. So, jetzt sind wir also bei diesen Gaben. Paulus sagt eben auch im Korintherbrief, ich deute das nur an, weil das sind ja eigene Kapitel letztlich, dass eben wir Gaben bekommen haben. Alle haben Gaben bekommen. Wir müssen hier noch unterscheiden zwischen Gaben, die eben natürlich sind, also die wir von Natur aus so haben, und Gaben, die eben besonders vom Geist Gottes gegeben sind. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es oft auch ein Stück ineinander geht. Ja, dass Gott einfach da manches einfach auch zusammenbringt an natürlichen Gaben und auch an geistlichen Wirkungen, wodurch dann die natürlichen Gaben dann auch in seinem Sinne in der Gemeinde eben auch gebraucht werden. Jetzt hier wird deutlich, der eine ein Lied, der andere eine Lehre, eine Botschaft und so weiter. Alle sollen dadurch Gewinn haben. Wir merken zuerst, dass es hier nicht um eine Ein-Mann-Show geht, gewissermaßen. Da ist ein Prediger, der ist für alles zuständig und der muss das ganze Programm durchführen. In manchen Gemeinschaften ist es so, wenn ich hier im Siegerland unterwegs bin, dass ich dann da so hinkomme und dann nicht weiß, wie das so der Ablauf ist da vor Ort, dass ich denke, ja, fängt jetzt da einer an oder nicht? Und dann frage ich da jemanden, ey, sagst du, du machst alles. Du machst alles. Also, von der Begrüßung, die Lieder aussuchen, alles und so weiter. Und dann blätter ich noch schnell in meinem Liederbuch nach, was da gerade da so ausliegt. Und so. Das ist an sich nicht die Art und Weise, wie die Bibel sich das dann so vorstellt. Wir haben eben verschiedene Gaben und die sollen auch eben im Gottesdienst auch zum Einsatz kommen. Keine Ein-Mann-Aktion. Interessant ist auch, man legt heute immer wieder so viel Wert auf die Hauptamtlichen. Und ich bin dankbar, dass ich über 40 Jahre so einer bin, denn ich habe dadurch sehr viel Raum gehabt, zeitlich eben Raum gehabt, mich mit der Bibel intensiver zu beschäftigen als einer, der irgendwo im Job 8 Stunden arbeiten muss. Ist ja klar. Wenn da nichts bei rauskommt, wäre ja auch komisch. Aber ihr versteht, das ist die eine Seite. Aber die Bibel spricht nicht, da sind die Hauptamtlichen und da sind die Ehrenamtlichen. Sondern wir sind als Gemeinde eine Gemeinde, die wir alle begabt worden sind von Gott. Und die Gaben, die wir dann eben auch einbringen dürfen. Auch der Hauptamtliche hat nicht alle Gaben. Der hat auch nur eine begrenzte Begabung. Ich habe eine sehr begrenzte Begabung. Das muss ich wirklich sagen. Jemand sagte mal, als ich davon sprach, ich kann nur reden und schreiben, dann sagte er, manche kommen auch so durchs Leben. Also ihr versteht, es ist ganz schmal. Ja, aber ich muss ja auch nicht alles machen oder können. Ich muss nicht alles können. Da sind dann andere da, die eben dann eben Gaben haben, die mir nicht so liegen. Aber ich muss eben auch eingestehen, dass mir nicht alles so liegt. Das ist wichtig. Und ich meine, ich wäre ja dann der eben hier jetzt mal was loslässt. Und ich muss in allen Bereichen der sein, der alles kann und vorgibt. Lasst also den Samuel nicht alleine, sondern bringt eure Gaben miteinander ein. Das ist etwas sehr Kostbares, wenn wir eben unsere Gaben auch einbringen. Das ist ja auch in den Laufe der Jahre, auch hier in der Stadtmission, dann auch ja, immer mehr auch passiert. Nicht jeder muss alles können. Ja, manchmal ist es so, dass eben auch Leute Dinge übernehmen, für die sie überhaupt nicht begabt sind. Ja. Manchmal ist es mir ja auch so passiert, dass ich Dinge gemacht habe, wo ich mich sehr schwer getan habe, weil sonst kein anderer da war, der es gemacht hat. Ja. Ist schon mal so. Aber wenn ich erkenne, es ist vielleicht nicht meine Gabe, sag ich mal, zu predigen, jetzt, um jetzt dieses Wort auch zu nehmen, oder andere Dinge in der Leitung zu sein oder so, dann will ich das auch ruhig sagen. Das ist keine Herabstufung, sondern es entspricht einfach dem, was Gott gegeben hat. Da sind andere Gaben aber da, die genauso wichtig sind. Lesen wir weiter im Korintherbrief, die Kapitel 12. Da steht das sehr deutlich drin. Nicht der eine sagt, ich bin besonders begabt und ich habe die Gabe und so. Leute, und hier der Frank hat es ja schon gerade auch vorgelesen, Paulus sagt sehr deutlich dann, ihr merkt, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 1. Korinther 14, da wird über Gaben gesprochen. Das sind die Gabenkapitel. Aber dazwischen ist noch ein Kapitel, nämlich das Kapitel über die Liebe. Paulus sagt, ihr lieben Leute, passt auf, dass ihr nicht meint, wenn ihr eine Gabe habt, dann steht ihr über den anderen, sondern wenn ihr alle Gaben habt, hättet alle Erkenntnis, allen Glauben und hättet der Liebe nicht, dann kannst du alles vergessen. So sinngemäß Paulus. Also das gehört eben auch dazu, dass wir eben hier nüchtern auch sehen, Gaben sind wunderbar, wir brauchen sie. Bitte bringt eure Gaben ein. Auf der anderen Seite sind alle Gaben nichts, wenn wir sie nicht mit der Liebe weitergeben und in dieser Haltung der Liebe aufeinander zugehen. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und kommen dann zum zweiten Punkt und kommen jetzt zum Schweigen und zur Ordnung. Also, ein bisschen seltsame Überschrift, durch Schweigen zur Ordnung. Manchmal wird ja viel geredet, in der Gemeinde vielleicht auch manchmal übereinander und so. Hier wird sehr stark das Schweigen betont. Manchmal ist es vielleicht besser, wir würden mal lieber den Mund halten, als dass wir so manches einfach so loswerden. Dreimal wird in unserem Text vom Schweigen gesprochen, in verschiedenen Situationen. Dreimal wird in unserem Text vom Schweigen gesprochen. Zum einen, ich nehme es schon vorweg, einmal, was die prophetische Rede betrifft, in einem bestimmten Zusammenhang wird da vom Schweigen gesprochen. Es wird vom Schweigen gesprochen im Zusammenhang mit der Zungenrede, auch in einem besonderen Zusammenhang. Und es wird davon gesprochen, dass die Frauen schweigen sollen in der Gemeinde, auch in einem besonderen Zusammenhang. Jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe und wir fangen einfach mal an. Schweigen und Zungenrede, das ist das Erste. Zungenrede oder Sprachenrede, wie es auch genannt wird, Kennen viele von euch vielleicht aus der Apostelgeschichte. Pfingstfest, die Leute werden mit dem Geist Gottes begabt und sie beginnen an, in fremden Zungen oder in fremden Sprachen zu reden. Das ist das große Ereignis dort und es wird deutlich, der Geist Gottes ist ausgegossen auf die Gemeinde Jesu. Ich lese jetzt einfach mal nochmal 1. Korinther 14 ab Vers 2 und dann 4 bis 6, weil dort Paulus einfach diese Gabe erklärt. Soll ich mich da anstrengen, wenn der das schon gemacht hat? Wenn jemand in einer von Gott gegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Man muss noch vielleicht vorausschicken, das sind Sprachen, die derjenige, der sie spricht, nicht gelernt hat. Das ist wichtig. Es ist nicht irgendeine Sprache, wo man sagt, ja, weiß ich ja, das ist hier Siegerländer Platt, ne? Oder so. Sondern das ist eine Sprache, die ich selber nicht gelernt habe und die dann eben dann zum Ausdruck gebracht wird. Da heißt es eben, wenn jemand einer von Gott eingegebenen Sprache reden, richte sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Also er dient nicht der Gemeinde, weil die anderen verstehen es ja gar nicht, sondern er wendet sich an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Jetzt Vers 4. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, das ist jetzt die andere Gabe, von der eben auch dort gesprochen wird, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünsche, ihr könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden, denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. So nach der neuen Genfer Übersetzung diese Zeilen. Also worum es geht, ist hier deutlich, in der Gemeinde soll es verständlich zugehen. Ja, wenn auch eben die Gabe der Zungenrede jemand hat, aber sie kann nicht verständlich gemacht werden, also ausgelegt werden, wörtlich heißt es da übersetzt werden, dann hilft sie keinem. Also hat die Gemeinde da nichts von. In der evangelikalen Welt, ich mache jetzt mal so ein ganz großes Wort, evangelikale Welt, wird sehr unterschiedlich diskutiert, ob es die Gabe der Zungenrede überhaupt noch gibt. Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß, vor vielen Jahren, als ich unterwegs war, auch gerade zum Glauben gekommen war, schon 40 Jahre her, ich will auch mal angeben, Bernhard, du bist ja noch was älter, aber ich kann auch schon 40 Jahre zurückschauen. Vor 40 Jahren, als ich zum Glauben kam, da war ich in einer Gemeinde, die es war sehr schön, da haben die Leute die Bibel gelesen, ich bin dadurch angesprochen worden, durchs Bibellesen, und plötzlich gab es einen Riss in der Gemeinde. Die einen, die fingen dann an, auch irgendwie in Zungen zu reden, oder wollten in Zungen reden, sagten, das wäre doch wichtig, und Krankenheilung. Die anderen sagten, nee, das machen wir nicht, das bringt uns ja ganz durcheinander, und so weiter. Und die Gemeinde hat sich gespalten damals. Das war für mich als junger Kerl, der gerade zum Glauben gekommen war, eine ganz schwere Sache, könnt ihr euch vorstellen. Ich glaube an Jesus und ich freue mich über Jesus, ich freue mich an die Geschwister. Und plötzlich dieser Riss da durch und ich auch die anderen Geschwister, die vielleicht die Dinge anders sahen, die hatte ich ja auch lieb und schätzte ich ja auch. Ja, also von daher habe ich diese Sache auch so ein Stück mitbekommen und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt da unterschiedliche Meinungen zu der Zungenrede, ob es heute noch gibt oder nicht. Ich persönlich Das ist meine persönliche Meinung aus dem, was ich gelesen habe dann und wo ich mir den Kopf gemacht habe drum, was gilt denn jetzt? Ich kann von meiner Seite her nicht sagen, dass es die Zungenrede heute nicht mehr geben kann. Es wird zum Beispiel, jetzt fahre ich ein bisschen aus und es wird ziemlich lang heute wahrscheinlich, es wird ja davon gesprochen im 1. Korintherbrief, dass wenn das Vollkommene kommen wird, 1. Korinther 13, dann wird auch die Zungenrede unter anderen Dingen die Zungenrede aufhören. Und dann wird gesagt, eben zum Beispiel, die Bibel ist das Vollkommene, die haben wir ja jetzt bekommen. Und weil die Bibel gekommen ist, gibt es die Zungenrede nicht mehr. Ich persönlich denke aber in diesem Zusammenhang, dass mit dem Vollkommenen nicht die Bibel in diesem Zusammenhang gemeint ist, sondern die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Dann brauchen wir das alles nicht mehr. Zungenrede und prophetische Rede und was sonst alles gibt, dann ist das alles vorbei. Also von daher bin ich sehr vorsichtig zu sagen, dass es sie nicht mehr gibt, aber es ist wichtig zu sehen, wie der Paulus diese Zungenrede jetzt hier auch in der Gemeindepraxis einordnet. Vers 27. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, also übersetzen kann, verständlich machen kann, sollen die Betroffenen schweigen. Hier haben wir das erste Schweigen. Sie sollen schweigen, wenn kein Übersetzer da ist. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Wichtig ist also hier das Verständnis machen, dass wenn so etwas sein sollte, dass das nicht irgendwie einfach so in den Raum gesprochen wird, kein Mensch versteht was. Und ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass damit will ich das nicht abstreiten, dass es die Zungenrede gibt, aber dass dadurch auch manches in der Gemeinde durcheinander gegangen ist. Wir müssen aufpassen hier in dieser Richtung. Also hier die Ordnung, begrenzte Zungenredner, also zwei oder drei höchstens, nacheinander und nur mit Auslegung in unsere Sprache, ist kein Ausleger da, dann schweigen. Punkt. Ich denke, das ist deutlich und klar und von daher haben wir eine gute Orientierung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar zu dem Punkt Schweigen und Prophetie. Die Gabe der Prophetie oder Weissagung wird im Römerbrief, im 1. Korintherbrief und im Epheserbrief, also in allen drei Katalogen eben genannt. Es heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 3, dass die Prophetie gegeben ist zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Also darum geht es, dass Leute erbaut werden, also im Glauben gestärkt werden, dass sie ermahnt werden, getröstet werden. Sie ist im Neuen Testament und oft auch im Alten Testament nicht einfach, die Gabe der Prophetie, mit Zukunftsweissagung oder Voraussage nur zu umschreiben. Dass man sagt, ja, Prophetie ist ja immer was, was die Zukunft gibt. Ne? Also was mal vielleicht in ein paar Jahren auf die Gemeinde Jesu zukommt. Die Offenbarung ist ja auch so ein prophetisches Buch, ja, was irgendwann mal kommt. Sondern es wird deutlich, auch schon im Alten Testament, dass die prophetische Gabe auch etwas ist, was in die ganz konkrete Situation der Gemeinde hineingesprochen wird, was wichtig ist für die Gemeinde heute. Das erkennen wir bei den Propheten des Alten Testamentes. Die haben ja nicht nur immer was vorausgesagt, was irgendwann mal kommt, sondern die haben auch gesagt, liebes Volk Israel, wenn ihr so weitermacht, dann geht es bergab, zum Beispiel. Jeremia, der sein Leben lang das Volk Israel gewarnt hat und sie haben nicht gehört. Ja? Da war nicht nur Voraussage, sondern das war ganz klar in die konkrete Situation eben hineingeredet. Wenn ich jetzt frage, wie ist das denn heute mit der prophetischen Rede? Gut, man kann sagen, gut, okay, die Verkündigung des Evangeliums ist ja auch ein Hineinreden in die konkrete Situation der Gemeinde. Wenn ich hier predige, will ich euch ja was mitgeben aus dem Wort Gottes, nicht weil ich was weiß, sondern weil es im Wort Gottes steht. So kann man annähernd sagen, gut, die prophetische Rede könnte man heute vielleicht sagen, okay, das ist so das Weitersagen des Wortes Gottes in die Gemeinde hinein. Aber ich denke, dass es in der damaligen Zeit noch mehr war. Es wird ja auch von Offenbarung gesprochen. Also um Inspiration ging es auch. Die Leute bekamen also eine Eingabe von Gott und sagten das dann an die Gemeinde eben weiter. Es ist also mehr als nur das, wenn wir sagen, gut, heute ist eben Verkündigung, dort Prophetie, fertig. Es war wohl damals doch auch einiges eben noch mehr. Wir wissen, dass in der Apostelgeschichte ein Prophet uns genannt wird, auch ein besonderer, der Agabus. Der Agabus sagte eine Hungersnot voraus, die dann auch eintraf. Und er sagte auch voraus, dass der Apostel Paulus leiden würde, was auch eintraf. Also er sagte jetzt mal zwei Sachen voraus, die in der Zukunft eben auf die Leute zukommt. Jetzt habe ich eine ganz interessante Entdeckung gemacht, während ich da so mich damit beschäftigt habe. Und zwar kann man sich ja fragen, wie ist es denn dann weitergegangen? Wir haben hier die erste Generation, die Apostel eben, also nach Jesus die erste Generation der Apostel, die eben das jetzt geschrieben haben. Wie ist es denn dann in der Kirchengeschichte auch mit der Prophetie weitergegangen? Und da habe ich eben aus dem theologischen Verlag Neues Testament, Begriffslexikon, gefunden, dass es dort heißt, der Prophetismus bestand noch eine Zeit lang in der frühchristlichen Kirche weiter. Also, es gab auch nach den Aposteln noch Leute, die wohl dann auch prophetisch redeten. Und jetzt geht es weiter, bis er durch den montanistischen Missbrauch im 2. Jahrhundert derart in Misskredit kam, dass er langsam verschwand. Also Montanismus war eine Irrlehre in der damaligen Zeit, aber die sich eben auch prophetisch besonders eben zeigte. Also es gab interessanterweise, die Leute traten auf, ich bin ein Prophet und sagten Dinge, die überhaupt nicht stimmten. Und da sagten die Leute, damit wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Und so geriet die prophetische Rede in Misskredit und ließ eben insgesamt nach. Jetzt habe ich aber noch was entdeckt. Und zwar, dass um 200, also etwa in der Zeit, wo die prophetische Rede abnahm, wir haben ja gehört, im 2. Jahrhundert geriet sie in Misskredit. Dann heißt es, um das Jahr 200 nach Christus lag endlich der Grundbestand des Neuen Testamentes vor. Ja? Also das heißt, es ist interessant, in der Zeit, wo die prophetische Rede verschwand langsam, in der Inspirationsweise, wie ich sie geschildert habe, in der Zeit hatten die Leute dann die Bibel zur Hand, in der Weise, wie es eben damals möglich war. Dann konnten sie eben den Römerbrief lesen. Dann konnten sie das Matthäusevangelium lesen. Und ich habe wirklich den Eindruck, jetzt in diesem Zusammenhang, dass ich sage eben, ich will nicht ausschließen, dass es heute auch noch Gott mal besonders zu einem Menschen spricht, das will ich nicht ausschließen. Aber auf der anderen Seite ist mein ganz persönlicher Eindruck aus dem, was wir auch hier wahrnehmen können aus der Geschichte, dass die Bibel im Wesentlichen die prophetische Rede, wie sie im Neuen Testament eben war, abgelöst hat. Wir haben es eben jetzt. Leute, stellt euch vor, wir sagen, wir haben die Bibel. Wie müssen wir als Christen leben? Ja, guck in die Bibel. Das hatten die damals nicht. Die ersten Christen, die hatten das Alte Testament, aber nicht das Neue. Das kam ja erst langsam. Erst die Paulusbriefe kursierten im Mittelmeerraum bei einzelnen Gemeinden. Der eine hatte den Brief, der andere den Brief. Dann kamen die Evangelien, wurden nachgeschoben. Dann kamen die anderen Briefe. Und das kam immer mehr zusammen. Und dann sagten die Leute, jetzt haben wir es ja. Da brauchen wir ja nicht mehr auf irgendeine besondere Inspiration warten, sondern wir können es hier lesen. Ja, bitte, dass wir es eben auch hier beides sehen. Ich will nicht ausschließen, dass das auch Gott heute noch kann, dass er besonders redet, aber nach meinem Eindruck ist es so, dass eben wir jetzt die Bibel haben. Und interessant ist ja, dass genau in der Zeit, wo der Prophetismus zurückging, die Bibel immer mehr vorlag und die Leute sich daran orientieren konnten. Die praktische Art und Weise, wie man damit umgehen soll mit der Prophetie, ab Vers 29, und wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen, die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Ja. Und wenn eben einem anderen was Neues gegeben wird, dann soll der andere, der bisher geredet hat, eben schweigen. Also man könnte so einfach sagen, prophetische Rede in der Praxis, zwei oder drei nacheinander, dann soll sie geprüft werden. Also nicht einfach sagen, oh, tolle Sache oder so, sondern stimmt das mit dem Zeugnis, was wir sonst von den Aposteln haben, stimmt das damit überein? Genauso wie ihr jede Predigt prüfen sollt, ob sie mit der Bibel übereinstimmt. Das war damals schon so. Nicht einfach sagen, oh, der redet ja irgendwie so ganz besonders und dann sagen, das wird ja stimmen, sondern prüfen. Wir können natürlich heute konkreter noch prüfen, als sie damals, weil wir die Bibel hatten. Und dann, mehrere sollen zu Wort kommen, zum Lernen, zur Ermutigung. Und interessant ist, die Geister sind den Propheten untertan. Hier sagt Paulus, Leute, es geht hier nicht um irgendwie in Trance zu sein, wenn man da prophetisch irgendwo was von Gott empfängt, sondern wenn Gott es einem gibt, dann darf ich es an die Gemeinde weitergeben. Und die anderen müssen es prüfen. Nicht Trance und so, sondern ganz normal soll das ablaufen. Ich gehe weiter und komme zu dem leichten Punkt, Schweigen und das Verhalten der Frau im Gottesdienst. So, hoffentlich sind nicht nachher die Hälfte weg. Also, Vers 33b in seinem Text. Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiliges Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genauere Auskunft haben möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Wir wissen alle, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt, auch im evangelikalen Lager. Also, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber trotzdem gefällt mir der Satz nach Luther, die Frau schweige in der Gemeinde. Gut, also. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das? Darf sie nichts mehr sagen? Wenn wir in 1. Korinther 11 reinschauen, Vers 5, da wird uns berichtet, dass die Frauen wohl im Gottesdienst, das gibt ja Zusammenhang her, im Gottesdienst auch prophetisch reden und beten. Da wird noch die Sache mit dem Kopftuch da thematisiert eigentlich. Das machen wir heute nicht mehr. Also, aber dort in diesem einen Vers, 1. Korinther 11, Vers 5, die Frau redet, also betet und redet prophetisch. Ja, dann sage ich mir, wenn sie jetzt, was stimmt denn jetzt? Soll sie jetzt schweigen oder darf sie doch prophetisch reden, wie wir es gerade gehört haben? Das Thema haben wir ja gerade gehabt. Und darf sie doch beten? Und dann schauen wir einfach da hinein und sagen, wie könnte denn dieses Schweigen verstanden werden in diesem Zusammenhang? Jetzt 1. Korinther 14. Da gibt es natürlich auch wieder manche Auslegungen zu, aber ich finde es hier gut, die Übersetzung von der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Führen klingt so nach beherrschen. Ja. Es wird, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen auslegen, wenn jemand möchte, kann ich ihm eine längere Ausführung zur Verfügung stellen über dieses Thema. Es geht hier darum, eben, dass die Frau nicht in die Verantwortung des Mannes eingreift. Es wird ja immer so gesagt, die Frau soll sich unterordnen und dann geht sie immer nur gebückt daher. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Sondern sie soll dem Mann den Raum geben, seiner Hauptverantwortung in der Leitung nachzukommen. Der Mann hat von Gott die Leitung aufgetragen bekommen, sei es in der Ehe, sei es eben in der Gemeinde. Das ist so. Und das begründet Paulus dann auch noch, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, ab Vers 12, dann einige Verse, auch zum Teil mit der Schöpfungsordnung. Gut, wir müssen heute als Leute, die aus einer ganz anderen Sicht herkommen, ja? Gleichberechtigung und so, dürfen das nicht jetzt direkt als Angriff auf die Frau verstehen, sondern es geht hier auch nicht um Minderwertigkeit der Frau, sowieso nicht. Ihr kennt ja das Wort, oder viele von euch kennen das Wort, das bringe ich jetzt auch noch ein, Galater 3, Vers 28, wo Paulus sehr deutlich eben zum Ausdruck bringt, Moment, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das gilt. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir alle, Männer und Frauen, in gleicher Weise Sünder sind. Also vor diesem Vers letztlich vorgestellt. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt, ob Männer oder Frauen, wir sind alle Sünder. Aber dann stirbt Jesus am Kreuz. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied der Erlösung. Die Männer sind so erlöst, genauso wie die Frauen, die an Christus glauben und umgekehrt. Es geht hier also in diesem Vers hier, in Vers 28, der immer gerne gebraucht wird, um zu sagen, ja, sollen ja alle das Gleiche machen und so, geht es nicht um die Aufgaben in der Gemeinde, sondern es geht um den Auftrag in der Gemeinde, sondern es geht um die Erlösung, die grundsätzlich eben bei den Männern und den Frauen total gleich ist. Die Hauptverantwortung für die Ehe wie auch für die Gemeinde haben die Brüder. Das wird in anderen Texten, Epheser 5 und anderen, eben dann auch deutlich. Ich weiß, dass sich jetzt manche Fragen ergeben. Können wir jetzt nicht machen, ich sehe das Abendmahl vor mir. Geht nicht mehr. Aber ich glaube, die Grundzüge sind vielleicht deutlich geworden. Und hier in unserem Zusammenhang kann man eben sagen, dass es darum geht, dass die Frau eben in dem Zusammenhang vielleicht nicht die Meinungsmache macht. Sie sagt hier, folgt mir alle nach oder so, und die Brüder sitzen still in der Ecke. Und Man kann es auch noch so auslegen, diese Stelle mit dem Schweigen, dass man sagt, das Schweigen bezieht sich auf das, was unmittelbar davor steht. Unmittelbar davor steht eben, wenn einer prophetisch redet, dann soll es geprüft werden. Und die Prüfung der Rede, was gilt jetzt wirklich in der Gemeinde, was ist für uns wirklich gut und was geht weg, das sollen die Brüder machen und nicht die Frauen. Das ist eben auch dann eine Auslegung in diesem Zusammenhang. Ja, vielleicht soweit in dem Zusammenhang. Der Ausklang, schreibt Paulus relativ mit Schmackes, wenn man so sagen will, ich schließe mich einfach jetzt mal an. Ich sage es nicht, sondern Paulus. Ihr seid damit nicht einverstanden, was hier steht. Ja, ist denn Gottes Botschaft von euch aus in die Welt hinausgegangen oder seid ihr die Einzigen, zu denen sie gekommen ist? Vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendeine Gabe geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe der prophetischen Rede und hindert nicht daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Also die Vielfalt der Gaben in der Gemeinde. Das ist das Thema. Vielfalt der Gaben in der Gemeinde. Aber die Vielfalt soll aber nicht dazu führen, dass es zum Chaos kommt in der Gemeinde. Sondern es soll geordnet zugehen. Davon spricht hier der Apostel Paulus. Das Thema heute, die Gestaltung des Gottesdienstes oder Vielfalt und Ordnung. Vielleicht habe ich gerade noch etwas zu wenig gesagt zu der Frage des Schweigens der Frauen. Also ich persönlich sehe es jetzt wirklich nicht so, dass die Frau nichts sagen darf in der Gemeinde, sondern im Gegenteil. Sie soll auch etwas sagen, beten, machen wir ja auch. Und sie kann auch hier in der offenen Kanzel auch ein Zeugnis geben. Oder sonst irgendwelche Dinge, ihre Beiträge liefern. Ja, haben wir ja heute schon gehabt. Das sehe ich überhaupt nicht als das Problem an. Nur, es geht darum, dass eben die Hauptverantwortung, die eben den Brüdern gegeben ist, auch bei den Brüdern bleibt. Das ist vielleicht der wesentliche Aspekt in diesem Zusammenhang. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, Samuel, du bist ja, wendet euch an Samuel. Der kann jetzt alles abkriegen, ne? Alles, was ihr jetzt so noch für Fragen habt. Ja, ihr könnt natürlich auch gerne nochmal zu mir kommen, ist keine Frage. Es ist interessant, wie Paulus, wenn wir vom Schweigen der Frauen reden, dann merken wir, das geht ja nicht nur um die Frauen, es geht auch um, wie geht das geordnet zu beim Zungenreden? Wie geht das geordnet zu bei der Prophetie? Das Thema ist viel größer als nur dieses eine. Also immer im Zusammenhang die Bibel lesen. Das sind wesentliche Aspekte. Amen. Bitte? Soll ich beten noch? Ja. Gut, okay. Wir beten noch. Lass uns dazu aufstehen. Soweit möglich. Ne? Herr Jesus, wir haben heute einen schwierigen Text, weil manche Dinge uns sehr fremd sind, weil wir manches so nicht mehr praktizieren oder nicht mehr praktiziert wird. Herr, hilf uns, dass wir unsere Gaben einbringen, auch wenn wir mit der Prophetie vielleicht nicht so verbunden sind und auch mit dem Zungenreden nicht. Aber Herr, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Ermahnens, die Gabe der Erkenntnis, der Weisheit. All diese Dinge, Herr. und all das andere, was du gibst in das Leben von uns Menschen hinein, dass wir sie gebrauchen, in Ordnung, aber dass wir sie gebrauchen, damit alle wirklich gestärkt und erbaut werden. Amen. Thank you.